Herzlich willkommen zum CIO-Podcast. Hier hören Sie Innovatives für CIOs, IT-Führungskräfte und Unternehmer. Anregungen und Impulse bekommen Sie rund um die Themen der IT-Strategie, der digitalen Transformation und für Systeme zur Entscheidungsunterstützung. Mein Name ist Petra Koch, ich bin IT-Strategie- und Transformationsberaterin und freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Lassen Sie sich inspirieren und genießen Sie den Podcast auf dem Weg zur Arbeit, im Flieger oder von wo auch immer Sie gerade zuhören. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast Folge 78. In der heutigen Folge geht es um das Thema Chancen und Risiken bei der Mainframe- bzw. Host-Migration. Dazu spreche ich im Interview mit Volker Koster. Volker Koster hat 1990 sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum abgeschlossen und ist seitdem in der IT tätig. Heute ist er Member des CTO-Boards bei der High-End Group. Weitere Rollen waren IT-Architekt, Softwareentwickler, Agile-Coach und Product-Owner. Neben IT-Architektur und Portfolio-Management beschäftigen ihn die Transformation bestehender IT-Landschaften in adaptive, geschäftsorientierte Plattformen. Insgesamt hat er ca. 12 Jahre Erfahrung im Thema Host-Migration und seine besonderen Interessenschwerpunkte liegen bei den Themen der adaptiven elastischen Systeme, von verteilten, eventgetriebenen Architekturen, Microservices, Software in Containern, also Themen wie Docker und Kubernetes, Azure Cloud und das Thema Unternehmensdaten. Die High-End Group bietet maßgeschneiderte Softwarelösungen mit dem Fokus auf Automotive, Handel, Banken und Versicherungen, dem öffentlichen Sektor, aber auch in weiteren Branchen. Im Zuge einer gemeinsamen Wachstumsstrategie investierten die beiden IT-Experten, die MT GmbH und die GOD MBH, ihre langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit und fusionierten im September 2023 zur Firma High-End. Das Unternehmen unterhält mittlerweile Standorte in Deutschland, Polen, Litauen, Rumänien und Indien. Durch diesen strategischen Zusammenschluss konnte das Technologieportfolio sowie das Lösungsangebot deutlich ausgebaut werden. Über 900 Mitarbeitende unterstützen Großunternehmen wie Mittelständler vom Anforderungs- über Architektur bis hin zum Projektmanagement in der Entwicklung und im Betrieb von individueller Software. Moderne Analytics- und KI-Ansätze optimieren Geschäftsprozesse zudem durch eine effiziente Datennutzung. Freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Interview zum Thema Host- und Mainframe-Migration. Wir gehen dabei insbesondere auf die Fragestellungen ein, was ist eigentlich ein Host- und Mainframe? Wie grenzt der sich vielleicht von kleineren Lösungen wie der AS400 ab? Was sind typische Charakteristika in Mainframe-Projekten? Was muss ich technologisch beachten? Wie kann ich eine solche Ablösung vorantreiben? Was muss ich beachten, wenn ich den Host migriere in eine, in Anführungsstrichen, neue Welt? Wie ist das Thema Projektlaufzeiten einzuschätzen? Was muss man da realistisch beachten? Wie kann man einem Scheitern von solchen großen Host-Migrationsprojekten vorbeugen? Warum scheitern überhaupt solche Projekte? Und wie geht man mit den menschlichen Faktoren in diesen Projekten um? Also ein spannender Mix an Themen, die nicht nur Host- und Mainframe-Migrationen betreffen, sondern auch viele andere große IT-Migrationen, die auch auf anderen Lösungen laufen können. Freuen Sie sich also mit mir auf ein spannendes Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herr Koster, was sind denn eigentlich der Host bzw. der Mainframe und wie grenzt der sich zur AS400 ab?
Ja, wir wollen ja heute über den Mainframe sprechen, das heißt über Maschinen aus dem High-End-Bereich, insbesondere IBM-Maschinen wahrscheinlich, über die wir da sprechen, grenzen sich gegenüber anderen Maschinen halt, zum Beispiel der AS400, durch so ein paar Eigenschaften ab. Eben dadurch, dass es zum Beispiel extrem leistungsstarke Maschinen sind, auch sehr teure Maschinen sind, also deutlich teurer als eine AS400. Und sie haben eben die charakteristische Eigenschaft, dass dort in erster Linie noch COBOL-Applikationen drauflaufen. Gilt nicht mehr ganz, weil wir haben ja auch mittlerweile auf dem Mainframe die Möglichkeit, WebSphere für ZOS einzusetzen zum Beispiel.
Ja.
Aber das, was uns ja heute am meisten interessiert, ist, wie kriege ich meine COBOL-Applikationen weg? Und da reden wir dann eben genau über die Maschinen, über den High-End-Bereich, insbesondere von IBM.
Ganz genau. Das ist ja genau das, worüber wir sprechen wollen, nämlich die Migration. Wie Sie sagen, wie bekommen wir die denn weg? Und die Frage ist ja eigentlich, was sind eigentlich typische Charakteristika und auch Projekttreiber von solchen Host-Migrationsprojekten?
Genau. Fangen wir vielleicht mal mit den Charakteristika der Projekte an, weil das ist das eher traurigere Thema.
Okay.
Weil, ja, es sind, so wie ich es halt kennengelernt habe, und ich mache das jetzt halt schon ein paar Jahre, ich gehe ja jetzt schon hier stramm auf die Rente zu, sie sind langwierig und aufwendig.
Ja.
Das ist schon mal das Erste. Weil wir kriegen sie nicht im Big Bang abgelöst, ne? Und müssen in aller Regel Parallelbetrieb aufbauen, alte Welt, neue Welt, müssen das alles in Einklang bringen. Das ist aufwendig und langwierig. Dann gibt es eine Sache, je nachdem, wie man es angeht, bringt es eben wenig Neues für das Business.
Ja.
Die Anforderungen des Business stecken heute da drin. Wenn wir eine 1-zu-1-Migration, wo wir ja vielleicht gleich noch drüber sprechen, macht das Sinn oder nicht?
Genau, gerne, ja.
Dann, wenn wir sowas machen, dann hat das Business erstmal nichts davon. Weil dem Business ist das ja eigentlich völlig egal, auf welcher Architektur seine Prozesse da durchgesteuert werden. Es kommt halt darauf an, dass es funktioniert. Und wenn wir da was anderes drunter legen, interessiert die das nicht. Und das ist halt eben für Projekte nicht besonders gut, wenn das Business keinen Painpoint hat. Weil, ne, dann muss man das Projekt eben anders rechtfertigen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach.
Was ist denn eigentlich der Painpoint, warum man diese Migrationsprojekte überhaupt machen will? Also was ist das, was diese Themen auslöst und warum möchte man denn den Host bzw. die COBOL-Applikationen ablösen? Einige werden das sicherlich wissen von den Zuhörern, die ein oder anderen haben da vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte mit gehabt. Schauen wir mal.
Ja, also wer von den Zuhörern eine Hostmaschine in seinem Unternehmen im Keller hat und dafür verantwortlich ist, der wird es ziemlich genau wissen, wo er da die Probleme hat. Aber man kann ganz allgemein einsteigen und sagen, der Host schränkt unter Umständen den Handlungsspielraum des Unternehmens oder der IT-Abteilung, des IT-Bereichs deutlich ein. Und das kann sein eine Einschränkung in finanzieller Art, einfach durch die hohen Kosten. Die würde man vielleicht lieber anders allokieren und für andere sinnvolle Projekte einsetzen. Kann aber auch auf die Software bezogen sein, dass man einfach nicht mehr in der Lage ist, dass man so ein bisschen die Kontrolle über die Software verloren hat, dass man sie nicht mehr so anpassen kann, wie man das gerne möchte. Ja, und dass es dann zu eben einem Anforderungsrückstau kommt, den das Business wahrnimmt. Ne? Business kommt mit einer Anforderung und sagt, hier hat sich der Markt entwickelt, sich in die und die Richtung. Unser Prozess läuft aber gar nicht so, wie wir das jetzt eigentlich demnächst brauchen. Und das muss angepasst werden. Und wenn man dann nicht die hundertprozentige Kontrolle über den Code hat, dann wird's halt schwierig, ne? Und da muss man sich als IT-Abteilung dann eben auch rechtfertigen und versucht eben aus der Nummer rauszukommen.
Vielleicht da nochmal kurz eingehakt. Wieso hat man denn nicht die volle Kontrolle über den Code?
Ja, das kann jetzt, da komme ich jetzt zu den konkreteren Schwierigkeiten. Nämlich, das kann ja zum Beispiel daran liegen, dass Ihnen die COBOL-Entwickler einfach mit der Zeit ausgehen. Also viele Unternehmen bilden selber nicht COBOL aus heute mehr. Das machen nur noch ganz wenige große. Oder solche Unternehmen wie wir, die das dann verkaufen wollen. Aber vielen Unternehmen sterben die COBOL-Entwickler tatsächlich mittlerweile ein bisschen aus. Das liegt ein bisschen an der Babyboom. Ich sehe es ja an mir. An mir ist die COBOL-Welt noch gerade so eben vorbeigegangen. Ich bin jetzt Jahrgang 61. Wer ein bisschen davor ist, kommt aus dieser Welt und der geht, genauso wie ich, stark auf die Rente zu. Und wenn diese Wissensträger, ne, aus dem Unternehmen ausscheiden, dann hat man ein Problem. Also dann kann man möglicherweise noch Anwendungen pflegen und ein bisschen dran arbeiten. Man kann sie instand halten, man kann den einen oder anderen Bug vielleicht noch beheben. Aber ein großes Redesign oder ein großes Refactoring, um jetzt neue Anforderungen abbilden zu können, das kann ein Problem sein, ne?
Genau, wie Sie sagen. Ich kenne das selber aus eigener Erfahrung. Bei uns im Studium haben noch zwei Leute tatsächlich COBOL gelernt. Also, und ich habe mein Studium Mitte der 2000er Jahre gemacht. Also,
ja.
Ne, ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber ich glaube, das wird immer weniger, dass das auch jüngere Leute noch lernen, oder?
Genau. Also, wie gesagt, wir kennen Kunden, die das machen, die eigene COBOL-Ausbildung vorantreiben, einfach weil die sich für eine Strategie entschieden haben. Und wir kommen ja nachher noch zu den Strategien.
Mhm.
Kann ich aber durchaus vorweggreifen, weil wir da ja nicht lange drauf rumhacken werden. Eine Strategie kann durchaus sein, ich bleibe beim Host. Ich will den gar nicht ablösen. Und dann muss ich natürlich arbeiten und was dafür tun, dass ich den auch sinnvollerweise in Zukunft betreiben kann und dass ich das Personal habe, was damit umgehen kann. Es ist ja nicht nur die COBOL-Ecke, die ausstirbt. Es sind ja auch letztendlich die Menschen, die das Anwendungs-Know-how haben.
Ja.
Also die wissen, was ist denn da programmiert worden?
Ja, das ist das größere Problem.
Ja, ganz genau. Richtig.
Ja. Ja. Also wenn man bedenkt, die Applikationen, die da drauf laufen, die können ja auch gut und gerne schon mal 30, 40 Jahre oder noch älter sein, ne?
Absolut, so ist das. Und das Know-how steckt dann in einzelnen Köpfen. Das wird vielleicht nochmal auf den einen oder anderen so ein bisschen übertragen. Aber wenn Sie kein COBOL können, dann nützt Ihnen das dann auch nicht viel. Und wenn diese Wissensträger aus dem Unternehmen rausgehen, dann geht echt was verloren. Ne? Weil das ist auch ein Charakteristikum von so einem Host, von so einer Hostwelt. Wir haben damals nicht so viel dokumentiert und die Dokumentation möglicherweise auch nicht so aktuell gehalten, wie man das sich wünscht, wenn man heute so eine Migration macht. Ne?
Ja,
also
genau.
Das stellen wir sehr häufig fest, dass die Kunden sagen, ja gut, was das Ding genau macht, kann Ihnen eigentlich heute kaum mehr einer sagen. Wir sind ja froh, dass es noch läuft.
Ja, genau. Und das ist ja der andere Punkt, ne, wo wir eben auch gesagt hatten, warum will man sowas denn ablösen? Häufig ist man ja froh, dass es noch läuft. Und in dem Fall gilt dann auch oft der Spruch, never touch a running system.
Genau.
Weil
genau.
Wenn das einmal stehen bleibt, ist nicht mehr so gut. Ne?
Richtig. Und damit ist der Rückstau ja auch erklärt. Ne? Anforderungen werden nicht mehr umgesetzt, weil man eben gar nicht mehr dran will, am liebsten.
In dem Fall tatsächlich ein Argument, ne? Weil wenn es einmal in dem Punkt dann wahrscheinlich Schwierigkeiten gibt, wird es ganz, ganz arg schwierig zu schauen, wo der Fehler herkommt, oder?
Ja, also die Spezialisten wissen das dann eigentlich sofort. Aber wenn die nicht mehr da sind, dann wird Ihnen irgendjemand, den Sie dann einfach mal dran setzen, wird Ihnen sagen, ja, da muss ich aber jetzt erstmal ganz genau gucken, da muss ich mich einarbeiten, da muss ich genauer hingucken, weil der Experte, der genau weiß, wie die Anwendung läuft, einfach gar nicht mehr da ist. Und dann ist es auch für jeden, der mit einem COBOL, einfach nur mit dem COBOL-Wissen reinkommt, gar keine einfache Angelegenheit.
Ja.
Weil das Programm muss man trotzdem erstmal verstehen, das gilt ja für jede Programmiersprache.
Genau, und das ist ja vielleicht da auch noch wichtig, das sind ja in der Regel alles Individualprogrammierungen, ne?
Genau.
Also das ist ja nichts, was irgendwie vielleicht noch mal irgendwo anders genauso existiert.
Genau. Da würde ich dann auch noch mal wirklich den Unterschied machen, also tatsächlich, was dann auch hinterher in Richtung Strategie geht. Es gibt Host-Anwendungen, die tatsächlich echtes Unternehmenskapital sind, weil da sind Sachen implementiert worden, individuell, genauso wie Sie sagen, die am Ende den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ausmachen.
Ja.
Also, dann gibt es Host-Anwendungen, an denen war auch tatsächlich schon jahrelang keiner mehr dran.
Mhm.
Ne? Weil die sind jetzt einmal so, da gibt es eigentlich auch keine neuen Anforderungen mehr, die decken irgendeinen Prozess an, der sich seit Jahren nicht mehr geändert hat und der sich vielleicht auch in Zukunft nicht mehr ändert.
Ja.
Und dann kann man natürlich mal wirklich überlegen, wenn mich die Kosten dafür nicht umbringen, dann bleibe ich einfach dabei. Es tut ja nicht wirklich weh. Aber wenn daran mein Unternehmenserfolg hängt, dann komme ich langsam in den Bereich rein, wo das Ganze so ein unternehmerisches Risiko dann auch wird. Ne?
Ja, absolut. Sie sagten das jetzt eben, es gibt ja verschiedene Optionen, wie man so eine Migration durchführen kann. Welche Optionen haben wir da einmal, um so eine Migration durchzuführen? Und welche Technologien werden dabei eingesetzt? Vielleicht auch nochmal vorweg, Sie hatten eben gesagt, Sie halten eine schrittweise Migration, also so eine sukzessive Ablösung, für empfehlenswerter. Warum würden Sie denn nicht den großen Knall wählen?
Ja, also die Host-Migrationen, die ich bisher gemacht habe, da ging es um Systeme wie eine komplette Lagersteuerung oder eine komplette Migration einer Warenwirtschaft. So wie, wenn wir jetzt mal im Retail-Bereich gucken.
Ja.
Oder im Bankenbereich um Zahlungsverkehr, ein ganzes Zahlungsverkehrssystem umschalten. Das sind erstmal komplexe Systeme. Die würde ich, selbst wenn ich die jetzt neu baue, würden wir die ja nicht komplett programmieren und dann im Fachbereich sagen, da hast du, das ist es jetzt und jetzt leg mal los. So funktioniert es ja einfach, in aller Regel nicht. Ne? Und das Gleiche gilt dann eben auch für die Migration. Wir müssen im Grunde genommen hingehen und Modul für Modul, die Module müssen wir erst noch identifizieren, was da gute Schnitte sind, aber nach der Identifikation würden wir Modul für Modul rauslösen in der neuen Welt. Sagen wir jetzt einfach mal der Anschaulichkeit halber, wir wollen eine Cloud-Migration machen und gehen jetzt in die Azure Cloud von Microsoft. Dann würden wir Modul für Modul in dieser Azure Cloud implementieren wollen und würden in Kauf nehmen, dass man eben beide Systeme eine ganze Zeit lang parallel betreiben muss.
Mhm.
Die Optionen, die man hat, ein bisschen besser verstehen zu können, wollte ich noch einmal vorher sagen, die Probleme oder die Treiber für die Projekte kann man im Grunde genommen jetzt auch wieder zusammenfassen und kann sagen, es gibt das Thema, der Host muss weg, aber das COBOL kann eigentlich bleiben.
Ja.
So eben, die im COBOL gut aufgestellt sind und die das auch bleiben wollen, die einfach sozusagen nur den Host weghaben wollen, für die gibt es einen Weg, bei dem COBOL immer noch im Lead ist, aber der Host dann am Ende des Tages relativ schnell weg ist und durch eine Linux-Umgebung ersetzt wird.
Okay.
Mhm. Und dann gibt es eben das Thema, der Host muss weg, und das ist eben 90% der Kunden, mit denen wir sprechen. Darum ist das ja heute sicher auch Schwerpunkt. Der Host muss weg und das COBOL will ich aber auch loswerden.
Mhm. Aufgrund der fehlenden COBOL-Entwickler, ja, genau, und anderen Themen. Okay. Genau.
Also das sind halt, das kann man sagen, aus den beiden, aus der Aggregation, aus diesen beiden Optionen geben sich dann auch eben letztendlich zwei Pfade, wie man vom Host wegkommt.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Lassen Sie uns doch erst auf den ersten Pfad eingehen, wenn Sie sagen, das ist der kleinere Anteil, und dann gehen wir ein bisschen intensiver auf das zweite Thema ein.
Also grundsätzlich haben wir eigentlich drei Themen, die man vielleicht unterscheiden kann. Das eine ist eben die Geschichte, COBOL bleibt und bleibt auch weiter die führende Programmiersprache.
Mhm.
Das wird von den Kunden selten angenommen. Es gibt da Vorbehalte, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber grundsätzlich funktioniert die Methode, weil wir Kunden haben, die das machen, und weil auch Kunden den Erfolg dieses Projekts schon im Internet einfach auch publizieren. Und worin besteht der Ansatz? Der Ansatz besteht darin, dass man im Grunde genommen eine Art Pipeline, also Sie kennen Deployment Pipelines und CI/CD Pipelines und sowas. Und das ist halt hier einfach eine Code Pipeline, die im Grunde genommen alles, was Sie im COBOL programmieren und jede Änderung, die Sie im COBOL jeweils machen, durch diese Pipeline schicken. Die Pipeline übersetzt den COBOL Code in Java Code. Dafür wurde halt ein bestimmtes Produkt entwickelt. Und der Java-Code läuft dann, sagen wir, in einer Java-Umgebung, die den Host emuliert. Man muss sich das so vorstellen, dass tatsächlich jeder COBOL-Befehl eine 1:1-Entsprechung in der Java-Welt hat. Also wenn das Move im COBOL heißt, dann heißt es auch Move in der Java-Welt. Nur Schlüsselworte von Java müssen dann zwangsläufig anders übersetzt werden, natürlich. Mhm. Aber es gibt eine 1:1-Entsprechung. Und der Java-Code ist in so gesehen für COBOL-Entwickler sogar lesbar, weil sie ihre Befehle da drin wiederfinden.
Okay.
Ja, und daraus wird dann letztendlich ein Java-Binary gemacht, und das kann man dann in der Linux-Welt laufen lassen. Das kann sogar in einem Container laufen. Also grundsätzlich läuft es jetzt konkret in dem Produkt, mit dem wir hier mit unserem Partner zusammenarbeiten, würde das in einem JE Application Server, in einem JBoss oder in einem WebSphere laufen. Den kann man natürlich dann auch sogar wieder in einen Container packen und könnte, wenn man will, das in der Cloud laufen lassen, sogar unter Kubernetes, wenn man das unbedingt will. Also relativ moderne Zielumgebung dann auch einsetzen. Ja, ist eine tolle Sache, funktioniert, löst allerdings auch tatsächlich nur das Problem, dass man quasi die Kosten wegkriegt vom Host.
Die Hostkosten in den Griff bekommt, ja.
Für die COBOL-Entwickler ist es schön, weil die bleiben weiterhin die Wissensträger und sind im Lead. Man muss eben dann halt als Unternehmen dafür sorgen, dass ich auch weiterhin COBOL programmieren kann.
Mhm.
Weil das ist halt immer noch die Sprache. Vorbehalte, darf ich das eben noch kurz sagen?
Ja, klar.
Vorbehalte gegen die Methode, warum macht das jetzt nicht jeder? Vorbehalte gegen die Methode sind in erster Linie, also die Kunden trauen dem Ansatz nicht wirklich ganz.
Ja.
Hauptargument ist, wir haben große Batch-Verarbeitungen und mit sehr engen Zeitfenstern, und wir glauben einfach nicht, dass da unter Linux das genauso performant läuft wie auf dem Host.
Okay.
Und wir deshalb aus den Zeitfenstern rauslaufen, ne?
Also die glauben der Rechenpower sozusagen.
Richtig,
genau. Ja, okay.
Durchaus auch begründet, ne, weil da ist der Host eben, da sucht er seinesgleichen halt. Ne, ist halt super schnell. Und das Einzige, wie man dem entgegengehen kann, ist einfach zu sagen, da müssen wir mit dem POC ausprobieren, weil da gibt es viele Parameter, an denen man drehen kann. Ne.
Ja.
Da sind zum Beispiel solche Sachen wie, welches Datenhaltungssystem wird denn verwendet? Ist das noch VSAM? Ist das schon eine DB2? Wo steht die? Gibt es dann, wenn man migriert, Latenzen, Netzwerklatenzen zwischen den Systemen, die einen dann aus der Kurve schmeißen? Also da gibt es viele Parameter, die man sich angucken muss. Und eigentlich müsste man dann tatsächlich, um den Vorbehalt wirklich auszuräumen, müsste man einen POC machen.
Ja, also den Proof of Concept im Grunde zu schauen, ob man die Latenzen so gering bekommt, dass das auch bei großen Datenlasten
richtig
akzeptabel bleibt.
Richtig.
Ja. Weil das ist ja häufig das Problem, ne? Also ich sag mal, im kleinen Piloten wird das immer funktionieren, aber wenn ich da richtig Daten drauf gebe, wird das wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema sein, oder?
Genau, also am Ende des Tages entscheidet die Zeit, die man für einen Datensatz braucht, die muss man einfach mal ermitteln.
Ja.
Und dann kann man das einfach hochrechnen, weil nur dadurch, dass es mehr Daten sind, wird nicht unbedingt die Verarbeitung langsamer. aber also die Verarbeitung pro Datensatz langsamer, aber in Summe muss ich mein Zeitfenster halten, ne?
Ja, ja, genau, das meinte ich, ganz genau. Das heißt, das wäre die Option, die man so mal angehen könnte. Wenn wir jetzt mal auf die zweite Option schauen, was wäre das?
Die zweite Option ist, das bieten viele an, eine Einmalgenerierung. Mhm. Man geht nochmal über die COBOL-Anwendungen, macht da bestimmte Refactorings, damit die sich für die Code-Generierung dann besser eignen, also räumt da nochmal so ein bisschen aus, generiert dann Java-Code, da gibt es verschiedene Varianten, mittlerweile auch KI-unterstützt. Die unterscheiden sich so ein bisschen dahingehend, dass ich vielleicht einmal nur ein Java-Stub, also im Prinzip nur so ein Java-Rahmen generiere, muss die Anwendungslogik dann von Hand da reinmachen. Oder ich versuche tatsächlich mit mehr oder weniger viel Unterstützung, technischer Unterstützung, tatsächlich die Anwendung zu erfassen, die Logik zu erfassen und direkt in Java zu generieren. Es ist ein Einmalansatz.
Ich wollte gerade sagen, ist das denn eher was für die Anwendungen, die einfach so bleiben können im Grunde?
Ja, genau. Das ist dann,
also die auch nicht mehr weiterentwickelt werden, ne? Also quasi.
Das ist ja genau das Problem dieses Ansatzes, ne? Sie generieren einmal und dann müssen Sie mit dem Java-Code leben, den Sie danach haben.
Okay.
Der ist nicht unbedingt toll, weil Java ist eine hybride Sprache. Sie ist eigentlich objektorientiert. Man kann aber auch durchaus komplett prozedural arbeiten, wenn man mit statischen Klassen und statischen Methoden ausschließlich arbeitet. Und so arbeiten viele dieser Generatoren, ne? Weil die
ist einfacher, ne?
Durchaus ein Problem ist, aus dem COBOL-Code jetzt ein sinnvolles und passendes Objektmodell zu generieren, ist nochmal eine andere Hausnummer, als wenn ich mehr oder weniger einfach übersetze, ne?
Und das ist aber das, wo ich quasi sage, ich habe dann einmal Java-Code und dann muss im Grunde die Nachwelt gucken, wie sie damit arbeiten kann.
Ja, richtig, ne? Und in aller Regel sind die Java-Entwickler oder die wirklich dann im Unternehmen richtig gut Java programmieren können, die Ingenieure, die sind nicht so super glücklich damit, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Am Ende des Tages, wenn sie das dann, gehen sie da wahrscheinlich nochmal dran und müssen das dann irgendwie nochmal in ein ordentliches Objektmodell übersetzen und den Code doch nochmal grundsätzlich überarbeiten, ne?
Aber das ist ja dann die Frage, ne? Also wenn man das jetzt hat, dann stellt sich wahrscheinlich die Frage nach der dritten Option, wie kann ich eigentlich sowieso den Code einmal reviewen und dann vernünftig migrieren, oder?
Ja, genau, genau. Also dann sind wir jetzt bei der dritten Methode und das ist tatsächlich auch, sagen wir, ich habe jetzt da keine Statistik, für die ich meine Hand ins Feuer legen würde, aber gefühlt würde ich sagen, 90% der Anfragen und der Kunden, die wir haben, zielen eigentlich in Richtung Komplettablösung des Hosts inklusive der COBOL-Entwicklung, also herauslösen, inkrementelle Ablösung des Hosts, würde ich jetzt mal sagen.
Zugunsten von einer Java-Umgebung
ja,
dann?
Ja, wenn Sie jetzt Java machen möchten, kann auch jede andere Programmiersprache sein. Aber im Grunde genommen.
Also ist nicht festgelegt.
Nein, das ist gar nicht festgelegt. Wir haben ja dann im Prinzip kein besonderes Tooling mehr am Start. Java ist im Moment die verbreitetste Sprache, auch gerade für Backend-Anwendungen immer noch.
Ja.
Auch wenn jetzt durch BI und so Python wieder richtig modern geworden ist. Aber Java ist doch ein Riesenblock und die meisten unserer Kunden machen das in Java oder in .NET. Weil eben Migration in die Azure Cloud ist auch eine sehr beliebte Zielumgebung, die Azure Cloud, die Microsoft Cloud. Und da kann man dann genauso gut .NET entwickeln.
Und wie wird denn so eine Migration in der Option aussehen? Da hatten Sie von einem Strangler-Pattern gesprochen. Ne?
Ja, genau. Habe ich schon fast ein bisschen bereut. Aber kannst dann ja kurz erklären, das Strangler-Pattern, das hat Martin Fowler ins Spiel gebracht. Martin Fowler ist ja eine Größe unserer Branche. Super Architekt. Ich glaube, Mitbesitzer oder Gründer der Firma ThoughtWorks. Und der ist irgendwann mal, also da kommt der Name her, der hat irgendwann mal in Australien diese australische Würgefeige gesehen. Und das ist eben im Prinzip so eine Pflanze, die einen Hostbaum, das ist ja lustig, dass der Baum auch jetzt sozusagen der Wirt für diese Pflanze ist.
Ja.
Genau, den nenne ich jetzt mal Hostbaum. Die umschlingt den im Prinzip, die wächst von dem Baum runter auf die Erde, zieht Wurzeln und sorgt am Ende des Tages dafür, dass der Host also tatsächlich abstirbt. Und dann bleibt tatsächlich nur noch dieses Feigengerüst übrig. So. Und das hat ihn so daran erinnert, an eine inkrementelle Ablösung des Hosts, dass man im Prinzip hingeht und sukzessive ihm sozusagen die einzelnen Stecker zieht, bis er völlig ausgehöhlt ist und am Ende des Tages nichts mehr übrig bleibt.
Mhm.
Also eigentlich ist es tatsächlich eine Metapher für, Strangler Pattern ist eine Metapher für eine inkrementelle Ablösung des Hosts.
Okay, also modulweise, man nimmt einzelne Themen.
Modulweise.
und migriert die und führt die dann in der neuen Welt sozusagen schon aus.
Genau. Und ist eben begründet damit, dass man sagt, wir kriegen das niemals hin, das im Big Bang zu machen, also alles auf einmal, macht auch überhaupt keinen Sinn, weil 1:1 wollen wir eigentlich gar nicht migrieren.
Vielleicht können wir das noch mal kurz thematisieren, weil das ist ja auch so ein Thema, ich sehe das auch häufig bei Kunden, wenn die andere Sachen migrieren, ne, sei es einfach nur das ERP-System oder andere Sachen, ne, dass man einfach sagt, alles, was ich bisher hatte, will ich in der neuen Umgebung, ja? Und das ist ja immer so, das hört sich erstmal einfach und logisch an, aber das hat ja auch so ein paar Tücken, ne? Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen.
Ja, also es gibt eine Statistik, die habe ich jetzt nicht griffbereit, aber wenn ich mich da richtig erinnere, sind mindestens 40% von alten Anwendungen gar nicht mehr tatsächlich aktiv im Gebrauch. Wenn man so ein großes System anfasst. Und ein noch größerer Teil ist dann nicht mehr ganz genau so, wie man es eigentlich haben möchte, sondern man lebt damit, weil man...
Ja, man hat schon mit 1000 Workarounds gemacht.
Ja, genau. Und man hat sich einfach sozusagen prozesstechnisch an das angepasst, was man sowieso nicht ändern kann. So. Mhm. Das ist halt, das will man ja nicht 1:1 übernehmen.
Nee, eigentlich nicht.
Also erstmal möchte man die sinnlosen Module sowieso schon gar nicht übernehmen. Und dann möchte man ja mit dem Fachbereich eigentlich darüber sprechen, wenn ich was neu implementiere, ist das denn noch genau das, wie wir es jetzt hier auf dem Host jetzt in unserem Fall sehen? Oder möchtest du es nicht vielleicht ein bisschen anders haben? Und das ist auch, sagen wir mal, das würde dann ja auch Mehrwert bieten.
Ja.
Dann kämen wir ja aus der Nummer raus, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass so eine Host-Migration für den Fachbereich völlig uninteressant ist, weil er selber nichts davon hat.
Ja.
Alles ist nachher aus seiner Sicht genauso wie vorher. Der sieht ja nicht, welche Kisten im Rechenzentrum arbeiten.
Nee.
Der sieht nur, wie sein Prozess läuft und den kann er immer noch nicht verändern und das ist blöd. Aus der Nummer käme man raus.
Und wenn er das jetzt könnte, wird der wahrscheinlich auch eher dafür sein, ne?
Ja, natürlich. Also das hat mehrere Vorteile. Also erstmal bringt man ihm Nutzen mit dem Projekt. Zweitens muss man ihn ja fragen. Also man bindet ihn ins Projekt ein.
Ja.
Dann ist er Mitbeteiligter und nicht mehr irgendwie Antagonist.
Ja, genau. Der nachher sagt, wie schnell geht's denn jetzt? Ja,
ja, genau. Er ist eingebunden. Er sieht dann auch, er kriegt alles mit. Also das war für uns immer ein Schlüssel, sozusagen auf Projektorganisationsseite, ein wichtiger Schlüssel, dass man sagt, wir brauchen Beteiligte quasi von überall. Also wir brauchen Beteiligte aus dem Fachbereich, wir brauchen Architekten, die Beteiligte sind, wir brauchen die Spezialisten, die aus der Hostwelt selber kommen und dort die Anwendungen kennen. Also man muss schon ein Team bilden, wo am Ende auch alle Interessen vertreten sind. Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, absolut. Und wenn wir jetzt dabei bleiben, also diese inkrementelle Ablösung mal ins Auge fassen, wie orchestriert man denn da das Zusammenspiel, dass man das hinbekommt, dass man den Host langsam aushöhlt, so wie Sie das beschrieben haben, und andersrum eine neue Anwendungswelt aufbaut, die schon in der neuen gewählten Programmiersprache ist?
Genau. Also fangen wir mal damit an. Die erste Aufgabe, die man hat, man muss eigentlich die Module, also die Schnitte, was will ich aus dem Host jetzt rauslösen? Zuerst und danach und so weiter. Diese Module muss man identifizieren. Mhm. Das kann ganz einfach sein, weil das alles einzelne Applikationen im Host sind. Das kann aber auch schon mal hässlich sein, wenn die Dinge sehr eng miteinander verwoben sind, wenn die Schnittstellen da auf dem Host nicht ganz klar abgegrenzt sind, dann ist das schwierig. Und wenn man dann das Problem hat, wenig Dokumentation und keiner, der einem hilft, weil die Wissensträger gar nicht mehr da sind, dann hat man da schon die erste Herausforderung. Wie erkenne ich die Module?
Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Wir kommen da gleich zwar noch drauf, weil Sie das aber gerade ansprechen, wenn die Wissensträger nicht mehr da sind. Ja. Ich sehe das ja auch schon mal bei Kunden, wo man noch sagt, ja, wir müssten da mal was tun, ne? Also sei es jetzt Host oder in dem Fall ist es auch schon mal ab und zu eine AS400, aber das verhält sich ja ähnlich, weil da ist die Programmiersprache noch älter. Und dann sagt man ja, die Entwickler oder die Leute, die sich da top auskennen, die Spezialisten, die gehen in 3 Jahren in Rente. Aber ich muss da ja jetzt noch gar nichts machen, weil da sind ja noch 3 Jahre.
Ja, ja.
Ne? Wie würden Sie das sehen?
Weil 3 Jahre ist nicht viel.
Nee, eben. Und das ist ja so ein Punkt. Ne? Das ist aber, wenn man das jetzt einem Geschäftsführer sagt, der sagt dann wahrscheinlich, ach, das ist ja noch 3 Jahre Ewigkeiten hin. Ne? Vielleicht da schon mal, wie viel Sinn macht es, das rechtzeitig anzusetzen und wie viel Schnittmengen sollte man noch möglichst mit solchen Spezialisten auch haben, damit es eben noch einer auch neuen Entwicklern erklären kann?
Also vielleicht einfach da mal vorweggeschickt, wie lange dauert es, ein komplexes Host-Mainframe-System tatsächlich vollständig abzulösen? Das ist natürlich, da kann man jetzt nicht sagen, das dauert immer 5 Jahre oder 8 Jahre. Aber die, die ich erlebt habe, haben tatsächlich in dem Zeitraum geplant.
Ne? Okay, 5, also geplant, aber oder auch fertig geworden.
Ja, fertig geworden, dann vielleicht sogar noch ein bisschen später halt, wie das halt okay. Nun mal so ist in unserer Branche. Ne? Wir sind ja nicht unbedingt die zuverlässigsten Ingenieure, was die Zeitbudgets angeht. Ich sag mal so, wenn Sie sagen, 5 bis 8 Jahre plane ich jetzt erstmal dafür ein, dann ist das ja eigentlich ideal, wenn ich Leute habe, die während dieser Zeit oder ganz kurz danach oder auch kurz davor tatsächlich die Rente anstreben. Weil das haben wir ja, wenn wir gleich über den menschlichen Faktor von solchen Projekten vielleicht nochmal sprechen, ja. Dann sind das ja Personen, die keine Angst haben brauchen vor der Migration. Weil ja. Bis das durch ist, sind sie eh in Rente. Ne?
Ja, genau.
Genau. Und das ist ja eine ganz komfortable Situation. Die kann man wunderbar zu Verbündeten machen und kann die mit einbinden ins Projekt. Und die werden möglicherweise auch gerne mitspielen. Man kann ihnen ja sogar dann noch anbieten und sagen, ja, pass auf, du kannst auch nach der Rente natürlich noch ein bisschen mitarbeiten, das darf man ja heute. Das ist ja steuerlich sozusagen überhaupt kein Problem mehr. Also das ist eine komfortable Situation. Je länger man damit wartet, bis hinterher wirklich gar keiner mehr da ist, dann wird es natürlich immer schwieriger.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der muss, glaube ich, auch bewusst sein, wenn man solche Entscheidungen trifft, ne?
Genau. Genau. Also wir haben vorhin gesagt, die Migration, also grundsätzlich möchte ich noch einmal sagen, wir reden jetzt hier über Mainframe, aber eigentlich das meiste, über das wir sprechen, gilt für fast alle Migrationen von großen Projekten, von großen Systemen. Also Sie haben ERP-System genannt. Es ist ja so, ich habe ja schon Systeme migriert, die ich vor 20 Jahren selber mitentwickelt habe. Oracle Forms Reports Plattform ja. Zum Beispiel, ne? Haben wir genau die gleichen Probleme. Man muss die Leute haben, die es kennen, und wir können es nur inkrementell machen. Das heißt, das meiste, über das wir hier bei der inkrementellen Lösung sprechen, gilt grundsätzlich für komplexe und große Systemmigrationen gleichermaßen.
Ja, und jetzt waren wir aber stehen geblieben an dieser modulweisen Entwicklung, genau. Wo wir gesagt haben, wie ist das Zusammenspiel zwischen dem Host und der neuen Welt, weil ich muss ja dann im Grunde auch neue Schnittstellen aufbauen, ich muss ja bestimmte Abläufe etablieren, damit ich das überhaupt so eine lange Zeit auch parallel laufen lassen kann. Genau. Ne? Das hatten Sie gesagt, also man muss sich darüber im Klaren sein, dass ich die beiden Systeme, da wird es auch leider eher erstmal wieder teurer, erstmal parallel laufen lasse. Um es dann im Grunde endlich dann nach der Zeit irgendwann ablösen zu können, ne?
Genau, also wir waren tatsächlich stehen geblieben bei der Identifikation der Module. Ganz kurz dazu noch einen Satz. Methodisch würde man möglicherweise die Methoden des Domain-Driven Designs ins Auge fassen. Da gibt es ja den Begriff des Bounded Context. Und so ein Bounded Context, also so ein in sich abgeschlossener Bereich, wäre ein guter Kandidat für so ein Modul, was man jetzt mal rausziehen kann, ne? Eine andere Methode ist, dass man sehr datenorientiert vorgeht, dass man sagt, welche Applikationen, wie verändern die eigentlich die Daten und wann habe ich einen konsistenten Datenbestand?
Ja, wichtiger Punkt.
Und dann könnte, nachdem ich diesen Datenbestand habe, nehme ich das, was als nächstes kommt, also den Datenbestand nehme ich, übertrage ich in die neue Welt, den synchronisiere ich mit der neuen Welt, dann kann ich in der neuen Welt arbeiten und was ich dann an den Daten gemacht habe, muss ich dem Host irgendwann wieder zurückgeben, damit er normal weiterarbeiten kann. Und das wäre dieses Thema mit den Modulen. Und da kommt dann ja auch schon das nächste Problem. Also sehen Sie schon, wenn ich dieses Zusammenspiel, wie sieht das aus? Also man macht irgendwas mit dem Host, man kommt in der Prozesskette zu dem Modul, was man eigentlich jetzt nicht mehr auf dem Host machen möchte, sondern was man schon neu implementiert hat. Dafür muss man aber die Daten, die der Host bisher aufbereitet und bearbeitet hat, muss man dem neuen Modul übergeben, also muss die beiden Welten synchronisieren, lässt dann das neue Modul ablaufen, das erzeugt einen neuen Datenbestand, den muss der Host wieder kennen, damit er vernünftig weiterarbeiten kann. So, und das, wenn man das jetzt einmal geschafft hat, ist das schön, aber wenn man den Host komplett ablösen will, muss man das ja n-mal schaffen.
Ja.
Das bringt natürlich eine gewisse Komplexität wieder mit sich. Also mein Lieblingsbeispiel, und das ist jetzt nicht erfunden, Lagersteuerung. Wenn Sie sich das vorstellen, Sie haben sich entschieden, die Nachtkommissionierung für so ein Lager, also das, was absortiert werden soll, das wird noch nachts im Batch vom Host erledigt. Mhm. Das heißt, Sie kommen morgens in Ihr Lager und dann liegen da 3 Meter hohe Stapel Papier, Absortieretiketten, und im Grunde genommen weiß der Host, wenn das abgearbeitet ist, dann sind diese Lagerplätze leer. So. Jetzt übergeben Sie die am Tag die Einlagerung neuer Ware, kommen die LKWs, kommen zum Lager, Neue Paletten müssen eingelagert werden. Dann sagen Sie, das haben wir jetzt schon mal in der Azure Cloud implementiert und das machen wir jetzt schon mit dem neuen Modul. Mhm. Ja, dann muss das neue Modul aber wissen, welche Lagerplätze sind denn jetzt frei.
Ja, und zwar genau, ne?
Jetzt genau. Also es muss halt im Prinzip genau das gleiche Bild von dem Lager haben, wie das der Host gerade erstellt hat. Also das muss 1:1 identisch sein. Ne? Dann lagern Sie den ganzen Tag über Ware ein und der Host berechnet jetzt für die nächste Nacht die neuen Absortieretiketten und die neuen Lagerbewegungen. Und dafür muss er wissen, was Sie eingelagert haben. Das heißt, dieses Zusammenspiel der Systeme, das ist das eigentliche Problem bei der inkrementellen Migration.
Ne? Genau, ja.
Und da kommen wir auch beim Scheitern gleich dann nochmal dazu. Das ist auch genau der Punkt, wo Projekte dann tatsächlich scheitern. Weil solange Sie das nicht hingekriegt haben, können Sie nichts produktiv setzen.
Ja.
Das muss Ihnen klar sein. Sie können so viel programmieren und machen und Architektur und Schnittstellen, wie Sie wollen, können so gut sein, wie Sie wollen. Wenn Sie diesen Regelkreis nicht einmal implementiert haben, dann können Sie, und damit verstoßen Sie gegen das agile Manifest, dann können Sie während der ganzen Zeit, wo Ihnen das nicht gelungen ist, können Sie kein Modul produktiv nehmen.
Ja, vielleicht, weil Sie es jetzt eh schon angesprochen haben, wie ist denn da Ihre Empfehlung? Also was können die Unternehmen machen? Worauf müssen sie auch achten? Worauf müssen sie auch schauen, dass man diesen Regelkreis, also dieses Abbild der beiden Welten im Grunde da synchron hält?
Ja, also technisch gibt es da ja verschiedene Möglichkeiten. Was haben wir früher gemacht? Wir haben mit Signalen gearbeitet. Also wir haben der Host hat uns eine möglicherweise Leerdatei zur Verfügung gestellt. Sie müssen ja irgendwie Trigger implementieren.
Mhm, genau.
Dass die Systeme sich untereinander triggern. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben damals, als es so viel noch nicht gab, tatsächlich mit Leerdateien, irgendeine Leerdatei wurde in ein Verzeichnis gelegt. Ein anderer Prozess auf der neuen Welt hat darauf gewartet. Ah, die Leerdatei ist da. Also kann ich mir vom Host jetzt an einer bestimmten Stelle Daten abholen. So wurde die Synchronisation gemacht, ne? Und der Rückweg umgekehrt. Heute gibt's bessere Möglichkeiten, ne? Also wenn auf so einem Mainframe meinetwegen ein MQ Series, WebSphere MQ schon läuft, oder wenn da ein WebSphere Application Server läuft und man APIs hat, wo man solche Trigger auslösen,
ja,
dann hat man bessere Möglichkeiten. Also man muss heute nicht mehr auf solche Sachen wie unbedingt Leerdateien oder andere Signale setzen. Gibt's bessere Möglichkeiten.
Okay, aber das ist ja schon mal beruhigend, oder? Weil das macht ja wahrscheinlich auch diese Schnittstellenkommunikation deutlich leichter.
Ja klar, also das ist eine Sache, dass es leichter geht. Eine andere Sache ist die Zuverlässigkeit. Ne? Also Sie werden immer, und das hatten wir ja auch, ich weiß nicht, wie oft ich da nachts rausgefahren bin, um dann einzugreifen, am Ende des Tages wird es auch Probleme geben und wird es auch Störungen geben. Je komplexer der Ablauf wird, je störanfälliger wird das. Und dann ist man gut beraten, wenn man den ganzen Orchestrierungsprozess letztendlich dann von auch Tool unterstützt macht. Mhm. Da gibt es Job Control Language auf dem Host, wo man halt wo die Prozesssteuerung drüber läuft. Wenn sowas schon im Einsatz ist, ist sehr hilfreich. Es gibt UC4 zum Beispiel, um Enterprise Job Steuerung zu machen. Also solche Tools dann einzusetzen, um einfach dieses Spiel hinzubekommen, ist auf jeden Fall sinnvoll. Mhm. Macht dann den Austausch eben auch viel einfacher.
Ja. Gibt es denn auch noch Anforderungen, die ich in Anführungsstrichen in der neuen Welt, also in dem, was ich aufbaue, auch noch erfüllen muss? Oder habe ich da recht wenig Anforderungen?
Sie meinen, wie definiert man eigentlich die Zielplattform? Also wo man hin will?
Ja, genau.
Da wäre jetzt mein Ansatz zu sagen, idealerweise gibt es eine Zielarchitektur für das Unternehmen, also eine IT-Zielarchitektur für das Unternehmen. Mhm. Und da muss man sich halt reinpassen. Also wir können ja jetzt nicht was ganz anderes machen.
Genau.
Das wäre schlecht. Also muss das schon irgendwie alignen mit dem, was sich die IT im Prinzip so als Zielarchitektur und als IT-Landschaft und als so Bebauungsplan, wie man immer so schön sagt.
Ja, genau, so nennt man es ja.
Ja, genau. Was sie sich als Bebauungsplan vorgegeben hat. Wenn man da noch nicht so richtig, also ich habe es sehr gerne vom MIT, Center for Information System Research, da gibt es ein paar tolle Abhandlungen, wie so Zielplattformen aussehen können. Das ist da gibt es so Abhandlungen wie, wir machen das geschäftsmodellorientierte Plattform, bauen wir. Und für diese Plattform gibt es dann auch entsprechende Blaupausen, die vom API-Management bis zum Management der Infrastruktur reichen. Und also wenn man gar keine Idee hat, dann kann man sich da ganz gute Anregungen holen.
Sehr gut.
Aber eigentlich, die Unternehmen haben ja ihren Plan, ne?
Ja, genau.
Und wo es dann am letztendlich drauf ankommt, ist, dass wir es technisch hinbekommen mit dem, was wir da dann haben. Also sprich, wir werden ja wahrscheinlich nicht rumkommen, sozusagen von dem, der Host ist ein riesen dickes Ding. Also den würde ich jetzt sagen, das ist ein vertikaler Skalierer. Also man stellt sich ja nicht 5, 6, 7 Hosts hin, sondern man einen dicken Host. Wenn wir jetzt das in die neue Welt übersetzen, kommt man fast immer so in die Thematik rein, dass wir auf eine horizontale Skalierung umsteigen müssen. Das wäre ja sowas wie mit Docker-Container, mit Kubernetes, mit Autoscaling, Elastizität und solchen Sachen. Einfach um die Performance hinzukriegen.
Ja.
Auf der Datenübertragungsseite ist sehr häufig Kafka oder irgendeine Streaming-Plattform, die dann tatsächlich auch so leistungsstark ist, dass man nicht in technische Schwierigkeiten dann auch noch läuft.
Aber das heißt, ich brauche ja dann in solchen Projekten auch Leute, die sich wiederum damit auskennen, also diese ganzen Technologien beherrschen und auch abschätzen können, reicht das von der Skalierung, muss ich da vielleicht noch was zuschalten und so weiter.
Genau, und das müssen tatsächlich wirklich Experten sein, weil am Ende des Tages kaufen sie diese Ressourcen, wenn wir jetzt über die Azure Cloud zum Beispiel reden, kaufen wir die ein. Und wenn Sie sagen, ich muss hier so und so viel zigtausend Messages vom Host in einer bestimmten Zeit übernehmen können, dann müssen Sie das hochrechnen und entsprechend bei Azure einkaufen. Ne? Da gibt es dann verschiedene Pläne und da muss man dann auch den richtigen treffen. Okay, da kann man irgendwie dann sicherlich nochmal ändern. Aber ganz klar, die Zielumgebung, da braucht man genau die gleiche Expertise wie auf dem Mainframe selber. Natürlich.
Ja, und das ist natürlich auch ein Spagat zwischen den zwei Welten, ne? Also das macht wahrscheinlich auch dieses ganze Thema so schwierig, weil das ja jetzt wirklich auch von den Technologien her und so weiter auch ganz unterschiedlich ist, ne?
Total unterschiedlich, ne? Genau. Aber am Ende des Tages haben Sie völlig recht, man braucht auf beiden Seiten die Experten und man braucht den Regelkreis. Wenn man das einmal geschafft hat, das zu etablieren, dass die beiden Systeme sich wirklich verstehen, für mich ist das der Knackpunkt, dass ich weiß, wenn ich das einmal gesehen habe, dann weiß ich, wir scheitern nicht mehr.
Mhm, okay.
Solange ich das nicht gesehen habe, bin ich immer skeptisch. Dann denke ich immer, wenn ihr das nicht hinkriegt, Jungs, dann könnt ihr nie was zeigen. Und irgendwann wird man euch die Luft abdrehen. Weil jeder wird nervös, wenn man... Also ich rechne das immer gerne so, gucken Sie sich mal, überlegen. Jetzt sind wir schon bei dem Thema, woran scheitern die Projekte? Sollen wir da eben kurz drüber sprechen, wo wir schon mal dabei sind?
Ja, klar. Gerne.
Das ist halt tatsächlich so. Projekte scheitern doch in erster Linie daran, dass Stakeholder nichts sehen, nervös werden und den Geldhahn zudrehen.
So. Ganz genau,
ja. Genau. Und ich nenne das Dunkelphase. Das Projekt läuft so vor sich hin, das ist vielleicht mit totalem Enthusiasmus gestartet worden, aber der Stakeholder, der da sein Geld jeden Monat überweist in das Projekt, der sieht einfach nichts. Ne?
Ja.
Da kommt die Grundregel der agilen Methodik zum Tragen, du musst benutzbare Software möglichst früh ausliefern, sonst werden alle Beteiligten nervös.
Und das ist vielleicht ja auch noch was, das ist ja gerade, weil Sie ja auch die Projektlaufzeiten angesprochen haben, das ist ja was, was durchaus auch noch eine Weile dauern kann. Ne? Also bei agilen Projekten reden wir ja häufig von 2-Wochen-Rhythmen oder anderen Sachen, ja, Sprint-Rhythmen. Was ist denn was, wo man bei so einem Projekt überhaupt plausibel in dieser Dunkelphase überhaupt mal was zeigen kann? Über was für einen Zeitraum spricht man denn da?
Ganz, ganz unterschiedlich. Kommt drauf an, wie komplex der Austausch und die Synchronisation der Systeme ist. Das Entscheidende ist, das ist genau der Punkt, ne? Also die Dunkelphase wird genau dadurch bedingt, dass die dauert so lange, bis dieser Regelkreis da ist. Mein letztes Projekt, da war eigentlich, die haben das toll aufgesetzt und es hätte eigentlich auch funktionieren müssen. Da war die Idee, einen ganz bestimmten Prozess auszulagern, tatsächlich in die Azure Cloud und den mit einem Datenbestand aus dem Host zu füttern, dann dort zu rechnen in der Azure Cloud und den Datenbestand dann zurückzuspielen. Ganz toll, message-orientiert aufgesetzt, ganz fundamental, also man brauchte keine aufwendige GUI. Eigentlich war das ein Prozess, den man später in die Batch-Verarbeitung übernehmen wollte. Das heißt, die GUI bestand aus einem Button.
Okay.
Ich drücke drauf.
Und fertig.
Und dann geht die Hostübertragung los und die Systeme synchronisieren sich. Dann läuft dieser Prozess und dann spielt er die Daten auch zurück. Da wurde wahnsinnig lange rumgekaspert und da wurde auch wirklich Perfektion angestrebt. Da wurde mit Hashcodes gearbeitet, um die Vollständigkeit der Datenübertragung zu überprüfen. Da wurden alle möglichen Störfälle inszeniert, um zu gucken, was passiert, wenn sowas mal abbricht, kann ich das wieder aufsetzen und so. Also es kommt auch immer darauf an, welchen Perfektionsgrad Sie da jetzt anstreben.
Okay, ne? Also es war nicht quasi die Prämisse, wir gucken erstmal, dass es insgesamt läuft und verbessern es dann, sondern es war schon direkt am Anfang, wenn ich quasi diesen Regelkreis aufbaue, muss der auch schon zu 100% perfekt sein.
Das war eine Sache, die letztendlich dazu geführt hat, dass es zu lange gedauert hat.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und das Projekt dann tatsächlich in eine andere Richtung gelenkt wurde. Das war ein Grund dafür. Und der andere Grund dafür ist, das Projekt war einfach auch ganz toll aufgesetzt. Also das war so ein Projekt. Wir sind jetzt hier das Team, alte, neue Welt, alle zusammen. Wir sind ein Riesenteam und wir wuppen das jetzt. Ganz tolle Aufbruchstimmung mit super Onboarding-Prozessen. Ich war total begeistert am Anfang und fand das super. Das Problem ist dann nur, es wird dann auch an allen Stellen im Projekt gleichzeitig gearbeitet. Wissen Sie, was ich meine? Das gab ein Team, das hat sich schon mal um die GUI gekümmert, hat die GUI-Frameworks, GUI-Standards entworfen und hat da jede Menge Zeit rein investiert. Der Plattformaufbau in der Azure Cloud war ein Team, das hat sich damit schon mal beschäftigt.
Ja.
Dann gab es die Architekten, die sich mal die Gesamtarchitektur angeguckt haben. Dann gab es schon die Domänen, die geschnitten wurden, also im Prinzip die Einzelteile, die man rauslösen will. Da war man nicht nur bei der einen, sondern hatte die Teams dann auch schon mal so ein bisschen gegründet. Und am Ende des Tages ist das Projekt mit einem Riesenteam gestartet. Und jede Verzögerung, die das Regelkreisteam im Prinzip verursacht hat, weil es noch nicht fertig war, hat Riesengeld gekostet, weil das Projekt schon so groß war.
Und alle anderen Teams wahrscheinlich dann warten mussten auch.
Ja, ne? Warten nicht, die hatten ja alle was zu tun. Aber einfache Rechnung, wenn das Projekt 50 Personen hat und jede kostet 1.000 Euro, dann kostet das Team 50.000 Euro am Tag.
Ja.
Und das sind 250.000 Euro die Woche und eine Mio im Monat. So. Wenn jetzt das Regelkreisteam, was also diese Synchronisation erstmalig und wirklich gut hinkriegen soll, wenn das einen Monat arbeitet, ist eine Mio weg. Ja, wenn das ein halbes Jahr dafür braucht, sind 6 Mio weg. Und ich habe immer noch nichts gesehen.
Ja. Ne?
Deshalb, da sind wir auch schon bei den abschließenden Tipps und Tricks. Fangen Sie mit dem Projekt nicht so groß an. Der Ramp-up, der muss langsam passieren. Konzentrieren Sie sich erstmal auf das Wesentliche, nämlich auf diesen Regelkreis, den hinzukriegen. Das kann ja ein kleines Team sein. Wenn das ein 10-Mann-Team macht, dann haben Sie genug Experten. Dann haben Sie einen Mainframe-Experten dabei, dann haben Sie einen Azure-Experten dabei, einen Scrum-Master. Paar gute Ingenieure dabei, die das gut umsetzen können. Vielleicht noch einen Spezialisten, der sich mit so Datentransfers und Transformationen sehr gut auskennt. So, und dann macht ein kleines Team diese Arbeit, ohne dass man 50.000 Euro am Tag verbrät.
Ja, wenn man dann weiß, wie Sie sagen, dass der Regelkreislauf einmal funktioniert, dann kann man ja auch aufstocken, oder?
Genau, dann kann man langsam in die Ramp-up-Phase gehen und kann sagen, pass mal auf, jetzt müssen wir uns mal langsam drum kümmern, wie sieht denn eine vernünftige GUI aus? Was wollen wir denn dafür regeln? Was haben wir da an Frameworks und was machen wir da, und damit das insgesamt überall gleich und schön aussieht und wie unsere Anwender das haben wollen, dann kann man sich über Architektur unterhalten, kann das immer weiter verfeinern. Also danach kann man hochfahren. Das Schlimme ist, man kann am Anfang, es kann ja sein, dass es wirklich schwierig ist, diese Synchronisation in beide Richtungen vernünftig hinzukriegen. Und wenn das tatsächlich schwierig ist, dann bitte 100% Konzentration da drauf und nicht an allen möglichen Ecken schon Geld verbrennen. Weil das, was die Leute da machen, wird man irgendwann brauchen. Das Problem ist nur, man kommt nicht mehr dazu, weil die Stakeholder einem vorher den Saft abdrehen.
Das ist ja dann häufig auch das Problem, ne? Dann wird die Unsicherheit immer größer.
Richtig.
Wenn sowas schon mal gestoppt wurde, das wieder in Gang zu kriegen, ist dann nochmal eine größere Hürde als und so weiter, ne? Also das sind ja auch wirklich, wie Sie sagen, große Themen. Das sind ja auf dem Host laufen ja auch in der Regel Prozesse ab, die sehr, sehr unternehmenskritisch sind bei den meisten Unternehmen. Ne? Das ist das ja auch noch so ein bisschen die heiße Kartoffel, wo sich keiner dran traut.
Also vorsichtiges Ramp-up ist eine der Lehren, die ich gezogen habe. So schön das ist, wenn man so eine richtige Aufbruchsstimmung erzeugt, aber wenn das dann am Anfang zu teuer ist, dann wird das zur Belastung.
Ja, guter Punkt. Wir hatten ja auch noch mal eben ganz kurz über die Projektlaufzeiten gesprochen. Das heißt, da ja dann wahrscheinlich auch, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, mal zu schauen in dem Regelkreislauf, die Projektlaufzeit auch erstmal so klein zu halten, dass man sagt, man konzentriert sich erstmal da drauf und dann stufenweise auch weiterzugehen. Ne?
Richtig.
Also nicht direkt irgendwie à la Wasserfall erstmal das ganze Projekt durchplanen bis wer weiß wann, sondern auch zu schauen, dass man das sukzessive dann im Grunde verfeinert, oder?
Ja, idealerweise ist das so. In der Praxis leider funktioniert das genau so meistens nicht, weil Wenn ein Unternehmen so ein Projekt aufsetzt, dann wollen Manager wissen, was wird es mich am Ende kosten und wie lange wird es dauern. Über den Daumen, sagen die dann. Ja,
ja. Sagen die dann.
Ja, das sagen die. Das sagen dann ja. Über den Daumen. Das müsst ihr doch irgendwie im Gefühl haben, wie lange das so dauert. Kann man das nicht ein bisschen ausrechnen? Ja, und die haben ja im Prinzip auch recht. Also man kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, wir gucken mal, wie lange das dauert und das kann jetzt 10 Jahre oder 20 oder 50 Jahre dauern. Das ist ja keine Aussage.
Das will ja keiner machen, ne?
Richtig, nee, genau. Ne? Genau. Also man muss schon ein paar Aussagen treffen. Und das Einzige, was man dann halt machen kann, man kann sich angucken, wenn man schon ein bisschen gesehen hat, wie viele Module sind es denn, die am Ende des Tages irgendwann mal rausgelöst werden, kann man vielleicht die schon mal klassifizieren mit Hilfe der Mainframe-Spezialisten, die diese Module dann auch kennen, kann man die schon mal in mittel, schwierig, sehr schwierig vielleicht einteilen. Und dann muss man einfach mal eine Schätzung machen und sagen, mittel kostet so viel, schwierig kostet so viel und einfach geht in der und der Zeit, ne? Dass man mal einen ersten Ansatzpunkt hat.
Ja.
Allein die Anzahl der Module zu kennen hilft schon.
Ja, das glaube ich.
Ne, und wenn man die dann noch ein bisschen klassifiziert und sagt, das ist schwierig, leicht oder sehr schwierig, dann hat man schon mal ein bisschen was gewonnen. Und die Schätzung, die kann man dann verfeinern, wenn man den Regelkreis hat, weil den Regelkreis, diesen Synchronisationsmechanismus, den programmiert man ja nicht immer wieder neu, sondern...
Nee, den hat man ja einmal, ne?
Den kann man
übertragen, ne?
Ja, der wird verfeinert, der muss vielleicht dann noch mal ein bisschen, also die Transformationen werden immer andere sein, aber die grundsätzlichen Mechanismen, die man da einmal herausgefunden hat und die man dann, sagen wir mal, die einem solide erscheinen und die man implementiert hat, die werden immer wieder zum Tragen kommen, bei den anderen Modulen auch. Und dann kann man halt bei den einzelnen Modulen, sobald man Erfahrung hat, so funktioniert das Scrum ja auch, man muss messen, wie lange braucht ein Team für so und so klassifiziertes Modul. Dann kommen so Sachen rein, wie die Teams werden besser, das Zusammenspiel wird besser, die Erfahrung insgesamt, alte Welt, neue Welt, die verstehen sich mit der Zeit immer besser und dann wird aus der ersten Schätzung vielleicht eine immer bessere Schätzung. Also so würde ich es angehen, ja.
Ja. Vielleicht noch einen anderen Punkt. Wir hatten das eben schon mal ganz kurz angesprochen, das Thema Rente, das Thema Menschen,
ja.
Widerstände. Wie sehen Sie das? Was ist der menschliche Faktor bei solchen Projekten? Wie geht man damit um? Und wie kann man da vielleicht auch, Stichwort Widerstände, die wieder auflösen? Oder wie Sie es eben gesagt hatten, ne, vielleicht die Leute auch da beteiligen und eben auch vielleicht positiv stimmen.
Ist halt grundsätzlich ein schwieriges Thema, um das vorwegzunehmen. Das wird Ihnen möglicherweise nicht gelingen, jeden mitzunehmen in dem Projekt. Weil jeder Mensch ist da in einer anderen Lebenssituation, hat andere Ziele, verfolgt eine eigene Agenda, was ja auch richtig ist. Und man wird nicht jeden mitnehmen können. Die gängigen Mittel grundsätzlich sind natürlich Incentivierung, dass man Prämien ausschreibt, dafür Leistungen, für Mitarbeit und dass man da irgendwie versucht, das schmackhaft zu machen, sich tatsächlich an so einem Projekt zu beteiligen und sich da einzubringen und Aus- und Weiterbildung anbieten. Ne? Da muss man jetzt tatsächlich genau bei jedem Einzelnen eigentlich gucken. Ne?
Also vielleicht müssen wir da noch mal vorher drauf eingehen. Das habe ich zumindest so festgestellt. Das ist ja gerade bei dem Thema Host und auch ganz starken Individualprogrammierung, so habe ich zumindest bisher festgestellt in meiner Erfahrung, auch noch mal ein eigenes Thema. Ne? Also ich sag mal,
genau.
Klar wissen die Leute, wenn sowas abgelöst wird, dann entfällt sozusagen die eigentliche Tätigkeit, die man bisher vielleicht Jahre, Jahrzehnte gemacht hat. Jetzt ist das ja auch so, wenn man vielleicht ein CRM-System ablöst und man macht das neue, dann hat der CRM-Betreuer vielleicht oder Administrator vielleicht aber weniger Sorgen als jetzt so ein Host-Entwickler.
Genau.
Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, warum ist das so aus Ihrer Sicht und wie kann man dem dann eben begegnen?
Ja, Sie haben es ja schon völlig richtig gesagt. Wie lange kann jemand schon im Unternehmen sein und sich um den Host kümmern? 20, 30 Jahre.
Ja, locker. Ja, wenn nicht noch länger.
So. Das heißt, er hat nicht nur Applikationswissen. Der weiß nicht nur, wie das programmiert ist. Der hat auch Applikationswissen. Der weiß, welche Prozesse da laufen. Im Prinzip häufig sehen wir das ja schon bei Kunden, dass der Fachbereich sich direkt an die Host-Entwickler wendet, wenn er irgendwas braucht. So, weil er geht gar nicht über die IT, auf den offiziellen Weg, weil er weiß, da wird ihm eh nicht geholfen. Er spricht direkt den Menschen an, von dem er weiß, der kann mir jetzt helfen. Das heißt, da gibt es Leute mit einem wahnsinnigen Erfahrungsschatz, mit einem wahnsinnigen Wissen und auch mit einer extremen Wichtigkeit halt. Ne? Und wenn das kratzt man ja an jetzt mit dem Host.
Ja, genau.
Und deshalb ist es meiner Meinung nach extrem wichtig zu gucken, wo steht die Person da? wo steht er jetzt mit seiner Lebensplanung? Ne? Wenn die Rente kurz bevorsteht, hat er ja eigentlich kein Problem. Bei den Projektlaufzeiten, von denen wir reden, wird er das Ende des Projekts möglicherweise gar nicht erleben. Und es ist für ihn überhaupt kein Risiko zu sagen, okay, da bringe ich mich nochmal voll ein, das macht ja richtig Spaß. Vielleicht kann ich sogar nach der Rente noch ein bisschen an dem Projekt weiterarbeiten oder während der Rente in dem Projekt noch ein bisschen weiterarbeiten. Ne? Und das Gleiche gilt eigentlich für Leute, die noch ein paar Jahre bis zur Rente haben. Ne? Weil auch die können möglicherweise das Projektende gar nicht mehr erleben. 8 Jahre ist eine lange Zeit, wenn so ein Projekt 8 Jahre dauert. Ne?
Und wenn das jetzt, Sie hatten das ja eben auch angesprochen, es gibt ja noch einige Unternehmen, die bilden ja auch noch neue Leute aus.
Richtig.
Wenn jetzt die Leute, die jetzt COBOL entwickeln, wirklich noch jünger sind, nehmen wir mal an, die sind Anfang 30,
ja.
Die sind vielleicht Mitte 30, Anfang 40, was macht man da?
Gut, wenn die jetzt selber ausbilden, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass der Hostbetrieb auch noch sehr lange da bleibt und dass die gar nicht jetzt in das Szenario kommen, wo wir jetzt drüber sprechen. Das wäre die eine Sache. Aber wenn jetzt jemand tatsächlich so jung ist und der ist vielleicht... Der hat sich dafür interessiert, für Host-Entwicklung, und jetzt ist er da gerade reingekommen, kennt sich auch gut aus, und jetzt wird der Host abgelöst. Was kann man da machen? Er hat ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Er kann das Unternehmen verlassen und irgendwo hingehen, wo noch Mainframe gesetzt ist und möglicherweise noch lange gesetzt ist, oder er findet sich rein in eine neue Rolle in der neuen Welt.
Mhm.
Das sind die beiden Optionen, die man hat. Ne? Und das haben wir auch bei Kunden absolut genauso erlebt, dass Leute gesagt haben, ich kenne mich auf dem Host super aus, aber ich habe mich schon immer dafür interessiert, was da in der Java-Welt passiert. Und ich bin ja nicht nur ein Programmierer, sondern ich bin auch ein Kenner der Prozesse, die hier laufen. Und dieses Wissen wird ja nicht überflüssig.
Nee, absolut.
Das kann ich ja in der neuen Welt genauso gebrauchen wie in der alten Welt. Ne? Das heißt, so eine Programmiersprache, die kann man lernen. COBOL habe ich ja auch gelernt. Ich kenne die Prozesse sehr gut und ich interessiere mich auch dafür, wie bestimmte technische Probleme, die der Host einem sozusagen geschenkt hat, weil er einfach so stark ist, wie man das jetzt in der neuen Welt macht, wie da die Architekturen aussehen, interessiert mich einfach. Ich habe mich schon immer dafür interessiert, für so eine Cloud. So, ne? Also bei jungen Leuten muss man einfach dann auch ein bisschen hoffen, dass die neugierig genug sind und dann einfach mitwachsen auch in die neue Welt hinein.
Genau, ja, das denke ich auch.
Das kann man ja auch incentivieren, ne? Da kann man ja auch bei helfen.
Absolut. Und wie Sie sagten, das ist ja auch ein Übergangsprozess. Das heißt ja nicht von heute auf morgen, dass da irgendwas direkt weg ist, sondern man wächst ja im Grunde dann auch da rein. Ne?
Richtig.
Ich sehe das nämlich häufig in den IT-Abteilungen auch, dass zu Beginn extreme Widerstände da sind. Während des Projekts versucht man die noch irgendwie krampfhaft aufzuhalten, weil man hat ja vorher gesagt, man findet das blöd. Und dann irgendwann, hoffentlich, ne, gibt das ja in die andere Richtung, dass man dann nachher sagt, naja, ist ja jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, funktioniert ja auch super, und dass man dann merkt, dass die Leute dann plötzlich irgendwie doch Gefallen dran haben und sagen, naja gut, dann weiß ich was, führen wir halt, bei mir ist es ja häufig dann auch ein Thema, neue Software einzuführen oder sowas, ja. Also solche Sachen werden ja dann auch akzeptiert irgendwie mit der Zeit, und ich kann mir vorstellen, das ist ja wahrscheinlich bei Ihnen dann auch, wenn die Leute in den Projekten eingebunden sind und sehen, dass da irgendwie das Ganze auch in die richtige Richtung geht und ihr Wissen auch geschätzt wird. Und wie Sie sagen, die Prozesskenntnisse, die sind ja nach wie vor super relevant, ne?
Genau, richtig. Man kann meiner Meinung nach schon darauf bauen, dass gerade jemand, der in die IT gegangen ist, dass der sich für Technik interessiert, dass der sich fürs Programmieren interessiert und dass der auch neugierig ist. Und wenn das vom Unternehmen ordentlich gefördert wird, dann gibt es überhaupt keinen Grund. Man muss ja sich mal überlegen, wie viele solcher Projekte macht man in seinem Leben? Das sind nicht viele.
Wahrscheinlich, also als auf der Kundenseite wahrscheinlich nur einmal.
So, und das ist doch ein Asset, also sowas schon mal mitgemacht zu haben. Alleine das ist im Lebenslauf von so jemandem ja einfach auch ein echtes Asset. Ne? Da kann ich sagen, ich habe so eine Host-Migration schon mal gemacht. Das wertet die Person ja tatsächlich wirklich auf. Ich habe gesehen, welche Probleme wir hatten, um den Host in der Java-Welt abzubilden und in der Azure Cloud abzubilden und was man da alles machen musste. Also wenn sich jemand für Technik interessiert, wenn jemand neugierig ist, kann ich mir nicht vorstellen, warum das nicht gelingen soll, dass er nicht irgendwann in der neuen Welt genauso ein Experte ist, wie er auf seinem Host war.
Genau.
Da muss man nur dran arbeiten. Also, und wie Sie sagen, auch wenn er dann erstmal in so einem Team drin steckt, also so ein Team, das hält ja dann irgendwann auch zusammen. Ne?
Genau.
Das lässt ja dann die Leute nicht zurück, sondern er ist bei allen Entscheidungen mit dabei, er ist bei jedem Scrum-Meeting mit dabei. Die Erfahrungen gerade mit jungen Leuten, die noch total interessiert und neugierig sind, sind eigentlich eher gut.
Und die Leute kurz vor der Rente wahrscheinlich doch in der Regel auch, oder? Ist das da eher?
Auch, ja. Ja, gerade die kriegt man am leichtesten. Ne, weil, hör mal, wir brauchen dich jetzt hier noch unbedingt. Das wertet ihn ja auch wieder auf, ne, für dieses Projekt jetzt konkret. Ne? Und du wirst eh kein Problem haben. Du bist längst in Rente. Das wird noch ewig dauern, bis wir das komplett fertig haben. Und möglicherweise brauchen wir dich sogar während deiner Rente nochmal. Also mehr Aufwertung kann man ja kaum erfahren. Ne?
Ja, also ich habe das tatsächlich auch schon erlebt bei vielen Themen, wo dann auch Entwickler wieder zurückgeholt wurden, ne, aus genau. der Rente, wo dann entweder stundenweise, tageweise oder Richtig. Für bestimmte Einzelprobleme Leute nochmal angerufen wurden.
Absolut, das ist eine Aufwertung. Ne? Wenn ich jetzt in Rente gehe und mein Unternehmen ruft mich an und sagt, hör mal du, wir brauchen dich nochmal ganz dringend hier, du musst unbedingt hier nochmal so einen CIO-Talk machen, dann ist das ja eine Auszeichnung, ne? Ganz klar.
Ja. Genau. Ja, Herr Koster, welchen Tipp möchten Sie denn den CIOs und IT-Managern mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht gerade vor so einem Thema Host-Migration stehen, die jetzt vielleicht auch ihren Vorständen, Geschäftsführern erklären müssen, warum man das unbedingt angehen sollte? Was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
Ja, hängt jetzt ein bisschen davon ab, ob die Entscheidung schon gefallen ist oder ob sie das tatsächlich erst noch begründen müssen. Für die Begründung, die ist ja, haben wir ja gesehen, sehr individuell für jedes Unternehmen, ist da die Risikolage ein bisschen anders. Bei der Begründung müsste man eigentlich mal in den Katalog, den wir gerade aufgespannt haben, einfach mal gucken und sagen, wie sieht's denn bei uns aus?
Ja.
Wenn jetzt tatsächlich jemand so ein Projekt angeht und so ein Projekt plant, dann bin ich wieder bei meinem Regelkreis, weil ich möchte ja, dass es gelingt und der fehlende Regelkreis, die nicht implementierte Synchronisation zwischen den beiden Systemen, die man da aufbaut, ist einer der größten Stolpersteine, über die man stolpern kann. Da wäre mein Tipp, volle Konzentration auf das erste Deliverable, damit ich die Stakeholder beruhigen kann, was dann bedeutet, in Konsequenz diese Synchronisation hinzubekommen. Darauf sich fokussieren und damit das wiederum sozusagen nicht das ganze Projekt aus dem Rahmen wirft, würde ich da klein anfangen mit einem Kernteam, das sich genau um dieses Problem kümmert und das Projekt dann, wenn die anfangen, erfolgreich zu sein und wenn die anfangen, auf der Zielgeraden so zu sein, dass man absehen kann, guck mal, das haben die jetzt bald im Griff, das wird gleich funktionieren, dann mit dem Ramp-up des Gesamtprojekts erstmal zu starten. Das verbraucht dann nicht so viele Ressourcen. Das entspricht eigentlich der agilen Vorgehensweise. Das Wichtigste zuerst.
Ja.
Ja. Und nichts machen, was erstmal sozusagen nicht ganz so wichtig ist. Man wird am Ende alles machen müssen, aber man muss dazu erstmal kommen. Das muss man herstellen.
Genau. Also was Sie eben sagten, ne? Nicht die Perfektion gleich bei Sachen, die vielleicht erst in einem Jahr oder so relevant sind, sondern die wesentlichen.
Volle Konzentration auf das erste Deliverable, Synchronisation der Systeme etablieren und implementieren, damit man das Deliverable tatsächlich bringen kann. Und das Projekt langsam um dieses Kernteam herum dann hochfahren, wären meine Tipps.
Klasse, vielen lieben Dank fürs Interview. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass viele CIOs und IT-Manager, die jetzt noch einen Host im Keller stehen haben, da sehr vom profitieren können hier.
Ja, das würde mich freuen. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Volker Koster und Highend finden Sie wie immer unter www.cio-podcast.de/CIO078. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen. Da sage ich bis zum nächsten Mal. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Tschüss! Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit, den Podcast bekannter zu machen. Alle Shownotes zum Podcast finden Sie unter www.cio-podcast.de. Dankeschön und auf Wiederhören.